Angel.
Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo, Herr Professor.
Hallo, Herr Doktor.
Lang, lang ist's her, aber liebe Leute, der Inan hat mir einen Riesengefallen getan. Du hast nämlich eine Tagung unterbrochen, extra um bei einem Termin dabei zu sein. Ich habe mich enorm gefreut und sehr geehrt gefühlt.
Vielen, vielen Dank. Die Ehre lag ganz auf meiner Seite. Dazu muss man natürlich sagen, ich wäre jetzt eine Woche quasi unterwegs gewesen in Leipzig. Auch natürlich eine überraschend schöne Stadt, muss ich sagen. Mit ganz viel Professorenkram, um das so ein bisschen abzukürzen. Ich glaube aber, so gegen Ende habe ich, glaube ich, das Wichtigste alles erledigt, was man so in den Wirtschaftswissenschaften bis dahin erledigen kann, und habe natürlich den Termin noch im Hinterkopf gehabt für etwas, was ich jetzt persönlich mal für etwas wertstiftender dann mal gehalten habe. Nach so viel, da habe ich es mir nicht nehmen lassen, einen Tag früher einfach mal zurückzukommen wieder in meine neue Heimat.
Danke dir.
In meine neue Heimat. um extra natürlich einem deiner tollen Vorträge einerseits zu lauschen und mal zu sehen, was ihr da im Grunde zu einem sehr, sehr wichtigen Thema eigentlich zu sagen hattet. Ja, wahrscheinlich auch zum x-ten Mal gesagt, und ich finde, es lohnt sich dann noch öfter drüber zu sprechen. 10 Jahre nach dem Genozid. Jesiden in Baden-Württemberg, Überlebende und ihre neue Heimat im Rahmen des Sonderkontingent Nordirak, welches du ja mitunter geleitet hast. Magst du uns mal so ein paar einführende Worte vielleicht zu dem Thema geben?
Ja, es ist also so, einige werden sich erinnern, es war 2014, hat ja der sogenannte Islamische Staat, Daesh, wie man in der Region sagt,
sehr schön,
große Teile des Irak angegriffen, erobert, auch in Syrien, und die Gebiete der Jesidinnen und Jesiden überrannt. Das Jesidentum ist eine eigenständige Religion, eine eigenständige Religionsgemeinschaft. Und die Fanatiker behaupten fälschlich, selbstverständlich, das seien Teufelsanbeter. Sind sie nicht. Sie verehren Engel, haben eine ganz große Bedeutung im Jesidentum, aber die wurden auf jeden Fall ermordet. Männer und dazu zählten Jungs so ab 13, 14 Jahre, wurden, wenn sie nicht sofort bereit waren zur Konversion, ermordet, und die Frauen und Kinder wurden verschleppt. Es gab sehr viel sexualisierte Gewalt. In der Ideologie des sogenannten Islamischen Staates war es so, dass der künftige Feldherr, der die Schlacht zum jüngsten Tag anführen sollte, sollte der Sohn einer Sklavin sein. Und deswegen haben sie also den jesidischen Frauen und Mädchen Gewalt angetan und haben sogar noch erwartet, die sollen dankbar sein dafür. Mhm. Wir haben jetzt ja sogar den Fall, dass in Gaza nach 10 Jahren noch eine Jesidin befreit worden ist, wo man also auch sehen kann, wie die Bezüge zwischen Islamischen Staat und auch der Hamas einfach da sind. Und das war für mich damals, ich war Referatsleiter im Staatsministerium gewesen. Ich war für die verschiedenen Religionsgemeinschaften schon zuständig. Ich kannte das Jesidentum, die Religion als Religionswissenschaftler, und hatte da auch mit Leuten Kontakt. Und als es dann darum ging, um ein Sonderkontingent, ob wir es schaffen würden, 1000 Frauen und Kinder, die traumatisierende Gewalt erfahren hatten, durch den IS nach Baden-Württemberg zu holen. Da hat der Ministerpräsident Kretschmann und der damalige Staatssekretär Murawski, da haben die mich gefragt, ob ich das machen würde. Und ich habe ein Team zusammengestellt aus 12 Leuten, 8 Frauen, 4 Männer, Deutsche verschiedenster Herkunft, kurdisch, türkisch, arabisch, Christen, Musliminnen, Jesidinnen, Nicht-Religiöse. Also wir waren wirklich eine extrem bunte Truppe, und wir haben es hinbekommen. Wir haben also am Ende sogar, waren es dann 1100, die wir rausgeholt haben, 100 noch nach Schleswig-Holstein und Niedersachsen gebracht. Darunter war zum Beispiel Nadja Murad, die ja später dann den Friedensnobelpreis bekommen hat. Da war ich dann mit Winfried Kretschmann auch in Oslo bei der Nobelpreisverleihung. Und es war das härteste Jahr meines Lebens, aber es auch das Sinnvollste. Wir haben es also geschafft, diese Frauen und Kinder zu evakuieren. Und ich hatte schon davor ein gutes Verhältnis zu kurdischen und jesidischen Menschen, aber damit ist es natürlich nochmal viel enger geworden.
Da muss man auch mal wieder ehrlich sein zur Politik und eine Lanze brechen, zumindest für das Land Baden-Württemberg. es war nun mal das Land Baden-Württemberg, das ja auch das überhaupt ermöglicht hat, tatsächlich. Immer wieder bei aller Politikkritik. Und es gehört nun mal zu einer gesunden Demokratie dazu, dass man sich gegenseitig mal auf einer Bühne kloppt, im metaphorischen Sinne. Aber da hat das Land Baden-Württemberg auch mal ein bisschen Lob verdient, natürlich, dass man sowas durchziehen kann. Du sagst ja, du hast damit, und das stimmt ja auch, natürlich vielen jesidischen Menschen, / kurdischen Menschen, wie das zusammenhängt, klären wir vielleicht auch noch gleich in dem Zuge, damit das Leben gerettet, ein neues Leben weitgehend sogar gegeben. Magst du uns vielleicht mal kurz erstmal, auch für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt da so ein bisschen, was, Jesiden, hat das was mit Jedi zu tun oder so, kurz so einen Abriss geben. Einerseits, was ist das Jesidentum? Und andererseits, wir haben ja immer gesagt, in jeder Verschwörung steckt ja immer so ein Funken Wahrheit. Wie kommen denn so einige Spinner darauf, dass diese Jesiden dann auch noch einen Teufel anbeten würden?
Genau, also ja, vielen Dank auch für das Lob an Baden-Württemberg. Es war damals tatsächlich so, als die Grenzen damals zusammenbrachen, also einerseits der Vormarsch des IS und andererseits sind Italien und Griechenland damals ja quasi, haben die Grenzen geöffnet, haben gesagt, wir schaffen die Flüchtlingsströme nicht mehr. Und dann war ja diese völlig eskalierende Situation, wo ja dann auch Angela Merkel sehr mutig reagiert hat damals und eben gesagt hat, wir schießen nicht auf die Menschen, was wir viele vorhalten, ich aber immer noch für richtig halte. Aber es war natürlich eine Situation, in der damals schon die jungen Männer durchgekommen sind über die Balkanroute und die Familien, die sich Schlepper leisten konnten. Mhm. Aber gerade bei den Jesidinnen, und wenn du dir vorstellst, dann ist auch noch der Ehemann oder der Vater, der Bruder getötet worden. Die Leute waren schwer traumatisiert. Die hätten es im allermeisten Fällen nicht geschafft. Also eine Aufnahme an der Grenze ist ja auch nicht einfach gerecht, sondern es bedeutet halt, die, die stark genug sind oder die die Ressourcen haben, die kommen durch. Aber gerade diese Frauen und Kinder hätten es zum Großteil eben nicht geschafft. Und da war dann eben ein Flüchtlingsgipfel und haben tatsächlich alle damaligen Parteien, die AfD war noch nicht im Landtag, die Kirchen und die städtischen Verbände gesagt, also 1.000 schaffen wir. 1.000 kriegen wir hin. Und so kam es dann zum Sonderkontingent. Die Jesiden, die gibt es bei uns in Baden-Württemberg auch schon länger. Es gibt eine große Gemeinde, zum Beispiel in Pforzheim. Es gibt noch größere in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine eigenständige Religionsgemeinschaft. Die geht zurück auf vorislamische Elemente, sind eng verwandt mit dem Alevitentum. Also auch ganz viele ähnliche Elemente, mündliche Tradition, Kastensystem, heilige Familien, Gesänge, Kauls, die quasi die Tradition weitertragen. Es ist also nicht eine Schriftreligion, sondern eine mündliche Religion, orale Religion gewesen. Und die sind dann später verschmolzen oder haben aufgenommen islamisch-sufische Elemente, also aus der islamischen Mystik. Du findest in Ladisch wenige jüdische Elemente, sehr viele christliche. Es gibt zum Beispiel eine Taufe und Lalisch war wohl, also ihr heiliges Tal, auch einmal eine Mönchs, eine christliche Mönchsstätte. Und dann ist es eine Grablege geworden von einem islamischen Sufi, von Sheikh Adi. Und die Jesiden sehen in ihm eine Reinkarnation, eine Wiederkehr des Melek Tausi, des obersten Engels. Und da ist jetzt sozusagen das, was du erwähnt hast, dieses Fünklein. Das gibt es auch im islamischen Sufismus, in der islamischen Mystik, nämlich das Rätsel, warum fordert eigentlich Gott den obersten Engel auf oder den Iblis auf, sich vor den Menschen niederzuwerfen. Ja, das ist eine Debatte, die hast du schon im Talmud, im Judentum und die hast du dann auch im Islam, weil eigentlich sollen sich ja die Leute nur vor Gott niederwerfen. Und trotzdem verlangt Gott das aber und sagt doch, die Menschen, mit denen ist was Besonderes. Und in der klassischen quasi dogmatischen Darlegung ist es so, aha, also das ist der, der Gott leugnet, der befolgt den nicht, der ist ein Feind der Menschen, das ist der Teufel. Und in der islamischen Mystik und auch dann im Jesidentum heißt es, nein, nein, er hat eigentlich quasi damit auch seine Liebe gezeigt, Gott gegenüber. Er hat nicht verstanden, warum er sich vor den Menschen niederwerfen soll. Und es gibt dann den wunderschönen Ausdruck, seine Tränen haben die Hölle ausgelöscht. Es gibt im Jesidentum keine Hölle mehr, keinen gegen Gott, keinen Teufel in dem Sinne, sondern alles ist in Gott versöhnt. Und der oberste Engel, der Melek Tausi, ist also keine satanische Figur, sondern er ist tatsächlich nach jesidischem Glauben der oberste Engel. Das heißt, Deswegen nennt man sie auch das Volk der Engel. Es ist ein ganz strenger Monotheismus. Es gibt nur Gott. Du kannst quasi von ihm entfernt sein. Ja? Du kannst ins Dunkel gehen. Aber es gibt keine Gegenmacht gegen Gott. Deswegen ist es natürlich völlig falsch, die Jesidinnen und Jesiden als Teufelsanbeter zu bezeichnen. Aber fanatische Muslime und manchmal leider auch fanatische Christen, muss ich auch sagen, haben daraus gesagt, aha, die beten also den gefallenen Engel an, was quasi Quatsch ist, aber was eben dazu führte, dass die Jesiden nicht anerkannt wurden als Volk der Schrift. Sie wurden im Osmanischen Reich immer wieder verfolgt. Es gab sogenannte Fermans, also dann quasi Erlasse, mit denen sie verfolgt werden durften. Sie wurden immer wieder angegriffen und haben sich dann ganz zurückgezogen, haben nur noch untereinander geheiratet, eine sogenannte Kastenendogamie, gab es ja auch im Alevitentum ganz ähnlich. Und der sogenannte Islamische Staat hat dann sogar behauptet, das Osmanische Reich wäre untergegangen, weil sie nicht streng genug verfolgt hätten. Also der IS hat gesagt, wir müssen das Jesidentum vernichten. Und deswegen hat man es dann später vor Gericht und dann auch der Deutsche Bundestag sogar als Genozid anerkannt. Das war also wirklich der Versuch, diese Religionsgemeinschaft, man schätzt, dass es noch etwa 800.000 gibt. In der Türkei sind sie fast völlig erloschen, in Syrien gibt es noch wenige und die meisten jetzt noch im Irak, dass etwa noch 800.000 im Irak leben und etwa 200.000 in Europa, vor allem Schweden und Deutschland. Deutschland sehr stark und wenige Tausend in Nordamerika.
Das ist wirklich nicht mehr viel. Also es sind echt eine Menschengruppe, die natürlich auch im Grunde wie Menschen, die dem Judentum folgen, ja, oder wie du auch sagst, Aleviten längste Zeit. Heute ist es natürlich besser, aber vieles davon ist insofern Glück, als dass natürlich Aleviten auch nicht zwangsläufig mehr in diesen Gebieten leben, wo sich dann Daesh und Konsorten breit machen. In dem Sinne, es ist wieder auch so eine, deswegen frage ich auch danach, wieder so eine wiederholende Geschichte, ja, mit diesen Funkenwahrheiten, die man dann so pervertiert, um daraus natürlich komplett was anderes zu drehen, ja. Mumshünde wird dir bestimmt auch etwas sagen, so ein Vorwurf, den man den Aleviten gemacht hat, weil man gesagt hat, Aleviten trennen ja nicht nach Geschlechtern, dass man dann sagt, natürlich dürfen Mann und Frau auch in einem Raum sein, da kann man von halten, was man möchte, die Aleviten halten davon eben absolut neutral, ja. Und daraus kann man natürlich wunderbar stricken, ah ja, Männer und Frauen, also alle Männer und Frauen in einem Raum, wahrscheinlich auch Familie. Und dann, weil wir ja auch natürlich Kerzen benutzen für diverse Rituale, das haben wir so ein bisschen von Katholizismus so gewissermaßen abgeguckt, ist das Zeichen, sobald die Kerze aus ist, treibt es jeder mit jedem, egal ob es Familienangehörige sind oder irgendwelche Fremden und so weiter. Und das ist natürlich pervers, ne? So, da kann man nicht mal von ausgehen, dass jemand, der einen Glauben verfolgt, dass, wenn das ein Element des Glaubens ist, dass dem natürlich kein Mensch so weit folgen würde. Und so rational kann man natürlich auch im Jesidentum mit argumentieren, dass man sagt, welche Religion würde denn freiwillig, sag ich mal, das Böse anbeten? Ja, es gibt ja den Satanismus per se, aber selbst die beten nicht den Teufel an. Sie definieren sich über einen Atheismus gewissermaßen, natürlich auch provokativ. Ja, aber das ist es, was ich so faszinierend finde, dass Leute das glauben. Ich vermute, dass dahinter auch so ein bisschen Neid steckt, weil man ja auch sagt, ähnlich wie im Jesidentum auch, gibt es ja im Alevitentum für die meisten zumindest ja auch nicht wirklich das Konzept der Hölle, weil man gesagt hat, das ist so ein bisschen das Druckmittel, um die Leute zum Glauben zu zwingen. Ich bin ja nach wie vor der Überzeugung, dass wahrer Glaube natürlich nur ohne Angst entstehen kann. Und wenn ich an ein Konzept der Hölle glaube, dann würde ich ja immer auch an mir zweifeln müssen, glaube ich nur, weil ich Angst habe, in der Hölle zu landen oder weil ich davon überzeugt bin. Diese Menschen hier, denen ihr vor 10 Jahren geholfen habt, ich finde den Titel ein bisschen nicht so ideal, weil der impliziert ja, dass es vorbei ist. 10 Jahre nach dem Genozid.
Ja.
Das ist aber nicht der Fall. Ja. Leider Gottes.
Ja. Muss man seit dem Genozid, ja. Ja, genau. Also du hast es ja gesagt, es sind nicht mehr viele. Ich meine, Juden oder Sikhs sind 15 Millionen plus, also schon deutlich größer. Ja. Und die kleinen Religionsgemeinschaften, so ich sag mal unter 5 Millionen, die geraten natürlich zunehmend unter Druck. Und wenn du dir halt anschaust, die kurdischen Berge, ja, Zagros und Taurusberge und so, das ist ganz ähnlich wie bei uns in den Alpen. Du hast quasi eine große Vielfalt an Sprachen, an Traditionen, an auch Religionen. Ja, also du hast, das ist sozusagen eine Schatzkammer von religiösen Traditionen. Mhm. Und der osmanische Zentralstaat hat eben versucht, das sozusagen einerseits zu unterwerfen und zu ordnen. Und oft haben dann Sufi-Orden, ja, bei den Aleviten, die Bektaschi beispielsweise, haben dann auch so eine Vermittlerposition eingenommen, um quasi zwischen der Zentrale und den kurdischen quasi Völkern, Bergtraditionen zu vermitteln. Und ich sag mal, es ist ähnlich wie in der Schweiz. Also wenn es richtig gut gelaufen wäre, hätten die Kurdinnen und Kurden sicherlich auch sich, so wie die Schweizer vom Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, gelöst haben und dann eine eigene Föderation gegründet haben. Das hätten natürlich Kurden auch gerne getan. Es ist leider nie gelungen. Und jetzt werden sie halt von den umliegenden Nationalstaaten oft sehr brutal unterdrückt. Vor allem auch die Öl haben, also Iran und Irak, aber auch Syrien und Türkei ist natürlich, also sind keine freiheitlichen Staaten. Im Irak haben sie eine Föderation, also da haben sie einen Autonomiestatus. Mhm. Aber weißt du, was ich halt dort schon gesehen habe 2015, 16, und das hat mich sehr geprägt und das haben wir auch schon in unserem Pod- und Videocast, es ist halt Klimakrise. Also das heißt, genau die Bergregionen heizen sich auf. Du hast Wechsel von Hochwasser und Dürre. Das heißt, Ernten werden schwieriger. Die ganze Region beginnt sich zu destabilisieren. Wasser wird teurer. Du musst Wasser in Flaschen kaufen, was gerade für kinderreiche Familien, ja, eine reiche Familie merkt das nicht, aber eine arme Familie mit vielen Kindern gibt alleine schon für Wasser immer mehr Geld aus. Mhm. Bauern haben Schwierigkeiten, ihre Felder zu bewässern. Und in der Situation sozusagen bekommt jetzt ja zunehmend auch Europa, denken wir an Sizilien oder Südfrankreich. Und das habe ich eben damals im Irak gesehen. Es war ein Kampf um Wasser und um Öl. Du konntest quasi genau danach nachschauen, wo finden die Kämpfe statt. Das waren die beiden zentralen Motive, auch zwischen dem irakischen Zentralstaat und den Kurden, zum Beispiel mit Kirkuk. Das ist eine bedeutende Stadt mit großen Ölfeldern. Und viele Jesiden glauben, dass sie quasi verraten wurden von den muslimischen Kurden, dass die gesagt haben, sich mit dem IS geeinigt haben und gesagt haben, ihr könnt die Shingal-Gebiete haben, ihr könnt die Gebiete der Jesiden haben und dafür kriegt ihr die Ölquellen bei Kirkuk. Also es war quasi, die ganze Region beginnt sich zu destabilisieren, die großen Gruppen greifen die kleinen Gruppen an und da ist der islamische Staat mit einer Brutalität reingegangen, davor schon Al-Qaida, aber dann eben der IS. Und es war eben ein Vernichtungswille. Und wie du sagst, ja, leider ist es nicht vorbei. Ganz viele Jesidinnen und Jesiden stecken immer noch in den Flüchtlingslagern. Sie werden zwangsassimiliert. Solange sie nicht zum Islam übertreten, haben sie kaum eine Möglichkeit rauszukommen, einen Job zu machen, ein Haus zu bauen. Keine Rechte. Und deswegen finde ich es auch ehrlich gesagt skandalös, weil ich ja auch selber da war. Und ich habe in 3 Gerichtsverfahren gegen den IS ausgesagt, ich kann nicht verstehen, dass Deutschland Jesidinnen und Jesiden, die straflos sind, die kein Recht abschiebt. Das ist Wahnsinn. Also du kannst, wenn du einer religiösen Minderheit im Irak angehörst, den Jesiden angehört, hast du ganz schlechte Chancen. Die Menschen aus dem Sonderkontingent sind safe. Den haben wir als Land Baden-Württemberg einen festen Aufenthaltstitel gegeben. Aber generell finde ich es übel, dass der Deutsche Bundestag es geschafft hat, den Genozid anzuerkennen, es aber nicht geschafft hat, die Menschen zu schützen. Ich verstehe nicht, wie man jesidische Menschen, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, in den Irak abschieben kann. Das ist mir wirklich, das widerstrebt meinem Gerechtigkeitsgefühl.
Das ist schon fast zynisch eigentlich, weil man ja dann sagt, stimmt, da fand und findet ein Genozid statt. Pech. Also es ist ja schön, das erstmal anzuerkennen, aber das ist der leichte Part, weil ein bisschen offensichtlich ist, sagst du aus, fertig. Aber dann keine Maßnahmen mehr zu ergreifen, also wieder dann bei allem Lob, ne, erstes Sonderkontingent und so, aber wir brauchen mindestens noch ein weiteres. Du sagst es ja selbst, wir haben jetzt insgesamt von, lass es knapp 1 Million Jesiden gesprochen, ihr habt knapp über 1000 davon gerettet. Natürlich können wir nicht alle retten herholen, selbst wenn es möglich wäre, ja, aber es ist, ihr habt das, und das fand ich auch so schön bei der Rede, ja, du hast ja gesagt, beziehungsweise es war ja dann dein lieber Kollege oder gewissermaßen mein Kollege Jan Ilhan Kisselhan, der Mitprofessor sozusagen, er hat ja gesagt, es geht ja hier um Menschenleben, um jedes Einzelne. Es geht nicht darum zu sagen, ja, entweder alle oder gar keine. Naja, ihr macht halt so viel, wie es geht. Du hast dafür auch diese wunderschöne Auszeichnung bekommen. Vielleicht hältst du die mal in die Cam. Die sieht auch optisch wirklich wunderschön aus, muss man fairerweise auch dazu sagen. Aber das ist natürlich eine Anerkennung für die Leistung, die Leistungen, die du und dein Team, du warst ja nicht der Einzige, der diese schöne Auszeichnung gekriegt hat, dafür geleistet haben. Und ich finde es auch wichtig, darüber zu sprechen. Gleichzeitig aber befinden wir uns jetzt wieder natürlich aufgrund der allgemeinen Flüchtlingskrisen natürlich in einem sehr, sehr skeptischen Zustand in Deutschland. Wahlen werden ja jetzt auch hart rechts gewonnen mittlerweile. Was so gerade in Ostdeutschland passiert, haben wir alle gesehen. Wie siehst du die Chancen eigentlich, dass ihr mit dieser spezifischen Arbeit weitermachen könnt?
Ja, also genau, das die Auszeichnung, ich finde es sehr schön, man sieht hier die Silhouette von Baden-Württemberg und davor ein aufsteigender Engel. Also ich war sehr gerührt, als ich das gesehen habe. Und wie du erwähnt hast, wurden ja ausgezeichnet der Professor Jan-Ilhan Kieselhahn. Der war quasi der Chefpsychologe, Traumapsychologe bei uns im Team. Der hat jede dieser Menschen begutachtet. Und dann haben wir in einem Dreiergremium, er, ich und immer eine Kollegin aus der Visastelle, haben wir dann quasi die wirklich harten Entscheidungen treffen müssten, wen nehmen wir mit und wen lassen wir zurück. Das war mit das Härteste. Und
Wahnsinn.
Es gibt natürlich, genau, es gab damals auch Leute, die gesagt haben, warum macht ihr es überhaupt? Ihr könnt ja überhaupt nicht allen helfen. Und dann haben wir dieses Motto entwickelt, jedes Leben zählt. Das war sozusagen unser Motto. Wir gucken nicht darauf, was wir nicht tun können, sondern wir gucken nach jedem Menschen, den wir rausholen können und aus der Situation. Gleichzeitig aber ist es natürlich auch wirklich so, wir wollen ja keine ethnischen Vertreibungen belohnen. Also es ist wirklich so, ich sehe schon, dass wir Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, gerade auch Frauen und Kinder, die sonst keine Chance haben, da stehe ich dahinter, die aufzunehmen. Aber jetzt zu sagen, wir nehmen alle Jesiden auf, würde faktisch bedeuten, wir würden die ethnischen Vertreibungen und Säuberungen quasi dort den Angreifern den Gefallen tun.
Ja? Auch
also,
richtig, ja.
Genau, also es ist komplex und auch die kurdische Regierung, unsere Partner in der Autonomieregion, die haben auch gesagt, danke, dass ihr uns helft mit den wirklich schweren Fällen. Wir haben die Ressourcen nicht, wir haben keine Therapeuten, wir haben keine Krankenhäuser, wir sind am Limit. Ja? Aber bitte, die Leute, denen es gut geht, die brauchen wir hier. Ihr könnt natürlich uns nicht sozusagen die ganzen Leute wegnehmen. Umso tragischer ist es, dass jetzt auch durch die wirtschaftliche Situation, durch die Klimakrise, die Flüchtlinge nicht aus den Flüchtlingslagern herauskommen. Eigentlich hat Kurdistan alle Chancen, sich da zu entwickeln. Und deswegen gab es ja auch einen Preis für die Schwäbische Zeitung, wo Leserinnen und Leser aus Baden-Württemberg unglaubliche Summen spenden, um zum Beispiel Bildungsprojekte, Feuerwehrautos und so. Es ist eine enge Partnerschaft entstanden. Nicht nur von Landesseite her, das auch. Wir geben Geld und machen Entwicklungsprojekte und Hilfsprojekte im Kurdistan, Irak, sondern auch von Bürgerinnen und Bürgern, von Leserinnen und Lesern der Schwäbischen Zeitung. Das finde ich so genial. Und dann eben noch die Bishkush Tahir, das war quasi die Chefübersetzerin bei uns.
Sie und deine Schwester gewissermaßen.
Genau, das war, wenn du möchtest, erzähle ich das. Ja.
Sehr gerne.
Sie und ihre Töchter, die waren quasi die ersten drei Dolmetscherinnen. Ja, das sind also deutsch-kurdische Musliminnen, aber die sofort gesagt haben, klar, wir helfen. Also wir riskieren auch unser eigenes Leben.
Natürlich.
Ihre Töchter, das waren junge Studentinnen. Wir haben die als Werkstudentinnen eingestellt, ja, mit einer Versorgungszusage, falls ihnen was passiert. Also wirklich aus heutiger Sicht, ich habe ihnen das natürlich gesagt, sie haben ihr Leben riskiert, um andere zu retten. Und das ist auch, was mir so unglaublich Mut macht. Ich spreche inzwischen, du weißt ja, meine These, den nicht nur meine, sondern der fossile Ressourcenfluch, ja, dass ich sage quasi, dort, wo viel Öl und Gas ist, haben es Demokratien schwer. Aber inzwischen spreche ich auch vom Demokratie-Segen. Das ist nämlich, wo immer sich Netzwerke zusammentun von verschiedenen Religionen und Ethnien und sagen, wir wollen gemeinsam Demokratie. Das hast du in Brasilien, das hast du in Mexiko, das hast du in Nigeria, wo du tatsächlich Ressourcenfluchstaaten hast, die es schaffen, Demokratien zu werden, wenn sie sich auch sehr schwer tun. Ja. Und für mich sind die Kurden ein unglaublich demokratiegesegnetes oder segnendes Volk, weil sie auf der einen Seite auf mehrere Staaten verteilt sind, weil sie kaum Zugriff zu Ölquellen haben, aber ganz stark dafür eintreten, für Bildung, für Vielfalt, für Dialog. Bei der kurdischen Gemeinde, da sehe ich das wirklich, Aleviten, Sunnitinnen, die Menschen, zusammenarbeiten und auch ganz klar ist, dass man zum Beispiel die Jesidinnen und Jesiden achtet. Und da habe ich nie erlebt, dass man gesagt hat, das sind Teufelsanbeter. Und das ist natürlich toll, dass wir in Deutschland quasi eine deutsch-kurdische Gemeinde entsteht, wo die Leute sagen, wir stehen gegen Islamismus, gegen Kalifatstaat, gegen Antisemitismus. Ich habe auf einer Demo der kurdischen Gemeinde gesprochen im Mai, wo es also genau dagegen ging, sondern die gesagt haben, wir wollen diesen Hass nicht mehr. Dieser Hass zerstört alle und wir wollen in einer freiheitlichen, föderalen Demokratie leben. Das ist echt ein Gewinn für Deutschland. Und da zähle ich natürlich dich und unseren Videocast sozusagen auch dazu. Du hast ja dieses demokratische Engagement auch in dir, ja, und dieses Verständnis für Vielfalt. Und genau, insofern bin ich sehr bewegt. Die Laudatio hatte ja bei mir der Manuel Hagel gehalten, der CDU-Landesvorsitzende. Und das ist schon etwas, wo ich denke, wir haben eine Chance in Baden-Württemberg, eine vielfältige demokratische Gesellschaft zu bleiben. Weil du gefragt hast wegen dem Rechtsruck, den sehe ich sehr stark überall auf der Welt, also auch USA-Wahlen, Türkei, Philippinen. Es gibt einige Gesellschaften, Polen, Großbritannien, die schon, Brasilien auch, wo eine
Rechtsregierung... Erholen sich so ein bisschen.
Ja, aber selbst da ist es so, dass der Diskurs heute deutlich weiter rechts ist, als er noch vor 10, 20 Jahren war. Und ich nehme einmal wahr, es ist die Klimakrise, die um sich greift. Die Leute sagen, die Ressourcen werden knapp, nur noch für uns, nichts mehr an andere geben. Es ist ganz stark die Digitalisierung. Es wird wahnsinnig polar und wahnsinnig polarisiert. Die da oben sind alle blöd und nur noch meine eigene Gruppe ist gut und alle anderen sind schlecht. Also TikTok halte ich für helles Gift. Es ist in China verboten und bei uns... quasi wird's werden die jungen Menschen thymotisiert, quasi radikalisiert, emotionalisiert. Es ist die Demografie. Du hast schrumpfende Gesellschaften, auch gerade Deutschland, viel zu wenige Kinder. Und dann gerade auch in den neuen Bundesländern das Gefühl, jetzt kommen andere und nehmen uns sozusagen die Städte und die Plätze weg und so. Also es kommen drei Faktoren zusammen und das rutscht die ganzen Gesellschaften nach rechts. Und worum ich so kämpfe, ist, dass ich sage, ich verstehe vieles, auch eine Begrenzung der Zuwanderung unterstütze ich. Das Sonderkontingent hat ja gezeigt, dass eine Aufnahme an den Grenzen nicht gerecht ist. Ja, dass es sozusagen, zu sagen, Grenzen auf ist nicht gerecht, weil es ist sozusagen eine andere Form von Sozialdarwinismus. Das heißt dann halt quasi, wenn du stark genug bist, bis zur Grenze zu kommen, bist du safe und die anderen Pech gehabt. Also da finde ich, Sonderkontingente sind ja eigentlich gerechter, weil du dann wirklich sagen kannst, wer braucht wirklich Hilfe und die Menschen holst. Ja, das sehe ich schon. Aber diese Fixierung auf Abschiebung, Al Gore hat damals die Wahl gegen George Bush verloren in den USA, weil die Demokraten so blöd waren und wie wild abgeschoben haben und unter anderem ein 5-jähriges Kind aus Kuba abgeschoben haben, das mit der Mutter gekommen ist. Die Mutter ist ertrunken und der Vater, der in Kuba gewesen ist, hat gesagt, ich nehme meinen Sohn wieder zurück. Die Demokraten haben gedacht, sie müssen voll recht sein und haben dieses 5-jährige Kind nach Kuba zurückgebracht. Und das Ergebnis war, dass die Hispanics in Amerika wütend geworden sind, massenhaft zu den Republikanern übergelaufen sind und Al Gore, einige werden sich erinnern, hat Florida verloren. Und ich bitte alle Demokratinnen und Demokraten in Deutschland, nicht vor lauter Panik so weit nach rechts zu rennen, dass sie gewissermaßen die Minderheiten im eigenen Land verlieren. Wenn wir eine Zukunft haben als Demokratie, dann ist es eine Demokratie der Vielfalt. Und dann müssen zum Beispiel deine Familie und eine jesidische Familie und eine deutsch-russische, deutsch-ukrainische Familie sich genauso sicher fühlen können wie Bio-Deutsche, wie Kartoffeln, ja, sozusagen. Und das ist, darin sehe ich meinen Auftrag. Ja, Grenzen sichern, aber lasst uns nicht aufgeben, was unsere Demokratie so stark gemacht hat. Wir werden in einer schrumpfenden Gesellschaft nur dann Demokratie bleiben, wenn wir vielfältig zusammenhalten, Demokratiesegen leben.
Das ist eine schöne Ausführung, die du gebracht hast, weil ich habe zumindest immer das Gefühl, dass wir an den ein oder anderen Stellen wie rüberkommen, als wenn wir so ein bisschen Regenbogenhändchen halten links. Ne? Und ich hab dir in Anführungsstrichen den Vorwurf ja mal gemacht, so dass man sich als quasi links sehen könnte. Das ist aber ja gar nicht so nee, in der also Form.
Links war ich nie.
Nee, nee. Du bist gewissermaßen, ich würd dich eher so als pragmatisch-konservativ dann einschätzen. Ich bin, wie du sagst, von Herzen überzeugter Demokrat. Vor allem, sage ich auch ganz ehrlich, diese Form der indirekten Demokratie, die wir haben. Ich glaube auch, dass eine komplett direkte Demokratie nicht so fördernd ist, auch weil sie wahrscheinlich so ein bisschen in Richtung Rechtsruck gehen würde. Aber so wie du sagst, eine pragmatische Form dessen, eben zu sagen, nicht einfach nur Open Borders, weil wir haben alle Menschen lieb und so weiter und so fort. Ich meine, klar haben wir alle Menschen lieb, aber du sagst es ja auch vollkommen richtig, die es soweit ja bisher geschafft haben, denen scheint es zumindest soweit gut genug zu gehen, herzukommen. Die halt zu alt, zu schwach, zu krank, was auch immer sind, bleiben halt am Ende dann auch zurück. Gleichzeitig, vollkommen richtig natürlich das Argument, wenn wir jetzt sämtliche Köpfe abziehen aus diesen Gegenden, naja, was bleibt denn dann letzten Endes übrig? Das Einzige, was wir machen können, ist in dem Sinne für Gerechtigkeit wirklich zu sorgen. Also auch dafür zu sehen, dass wir nachhaltig diesen Regionen auch helfen. Also klar, Daesh weg, das ist, glaube ich, außer Frage. Und auf der anderen Seite natürlich auch wieder dann, wenn es hoffentlich soweit ist, irgendwann die Infrastruktur aufzubauen und den Leuten so einen Kickstart zu geben. Weil so ein Konzept, was heute eigentlich mittlerweile wieder komplett unterschätzt, das ist ja auch so die sogenannte Softpower. Das, was ja die USA mal lange Zeit hatten und mittlerweile sehr am Schwächeln ist. Was glaubst du, was wir uns für Verbündete ja, und Gleichgesinnte schaffen können? Du hast es auch über die Kurden gesagt, ja, ein, wie ich vermuten möchte, ein inhärent demokratisches Volk, weil einfach aus der Notwendigkeit her. Wenn wir diesen Menschen natürlich helfen, also ich sag mal die armen, kranken, schwachen, nehmen, soweit wir das beurteilen können, und gleichzeitig natürlich dafür sorgen, dass die dort sind, vielleicht in Sicherheit sind, ihre Infrastruktur aufbauen und so weiter, dann können wir sozusagen auch unsere Werte, ne, der Demokratie mit übergeben. Und das ist, glaube ich, das Problem, was viele Menschen auch hierzulande Schwierigkeiten haben, weil sie nur diese Debatte sehen wie, noch mehr Ausländer rein, ja, weil jetzt ersetzen wir Deutsche durch, ist jetzt diese Bevölkerungsaustauschtheorie, Wahnsinnige habe ich selten gehört, holen wir hierher, um sozusagen unseren Bevölkerungsrückgang irgendwie zu kompensieren, so, und dann nehmen sie unsere Jobs und unsere Frauen und was weiß ich, noch alles mit weg und dann wählen wir wieder Parteien, die sich genau dafür einsetzen, erste Prio, Ausländer raus, den Rest gucken wir mal, aber der ist nicht so wichtig.
Genau, also ich würde auf jeden Fall sagen, auf der einen Seite den Regionen dort helfen, ja, wobei ich schon den Begriff Entwicklungshilfe nicht so toll finde, weil ich zum Beispiel denke, Bildung ist ein Schlüssel, ja, und super. Dann hast du ja die Möglichkeit, wenn du gebildete Menschen hast, sie werden überall auf der Welt, werden Fachkräfte gesucht, du hast es selbst in Japan erlebt, selbst Japan nimmt jetzt inzwischen aufgrund der Demografie Fachkräfte auf, das heißt, wenn du Menschen zum Beispiel in den kurdischen Regionen die Möglichkeit gibst, gute Schulen, gute Universitäten sich zu entwickeln, zum einen regulieren sich die Geburtenraten und du kommst dann in eine Situation, wo quasi die Völker nicht mehr so aufeinander clashen. Und zum anderen setzt sich dann auch in den Familien durch. Wenn meine Tochter, wenn mein Sohn eine gute Bildung hat, dann steht die Welt offen. Und das halte ich auch für viel würdiger, als zu sagen, entweder wir machen die Rollos runter, niemand darf mehr rein, ja, oder umgekehrt, wir betreiben die ethnischen Säuberungen. Ja, wir nehmen die Minderheiten und tun den Angreifern damit noch den Gefallen, dass sie zum Beispiel die kurdische Kultur auslöschen, ja, oder das Jesidentum, die jesidische Religion auslöschen. Und das will ich sozusagen vermeiden. Und deswegen kämpfe ich so dafür, einerseits Sonderkontingente, um die wirklich bedürftigen Menschen rauszuholen, gerade auch Frauen und Kinder. Bei denen, die über die Grenze kommen, sind 70% Männer gewesen, vor allem junge Männer. Das ist natürlich auch oft eine problematische Gruppe. Da sind oft Leute dabei, die traumatisiert sind oder die auch unter einem enormen Druck stehen. Man hat sich verschuldet, die Familie hat gesagt, hier, wir setzen alles Geld auf dich, du musst es jetzt aber zurückzahlen. Also das ist schon eine ganz unangenehme Situation. Und auf der anderen Seite aber in den Regionen selber so gut wie möglich zu helfen. Man kann da immer noch leben, aber man kann eben nicht mehr leben wie vor 200 Jahren mit veralteter Landwirtschaft, sondern wenn überhaupt, dann muss man auf Bildung, Technologie setzen. Und da gibt es auch wirklich tolle und engagierte Leute. Da kann man auch wirklich echt viel machen. Links würde ich klar sagen, bin ich nicht. Ich würde mich bezeichnen als christlich evolutionär. Also einerseits habe ich eine christliche Grundauffassung, womit ich mich dann auch in der CDU wohlfühle. Ja, also ich gehöre da sicher nicht zum konservativen, sondern zum christlichen Flügel. Ich finde einfach, ich möchte in einer Partei sein, die die Menschenwürde nicht in Frage stellt, egal welcher Herkunft, welches Geschlecht, welche sexuelle Identität. Jeder Mensch hat Menschenwürde, und wenn das fallen würde, wenn das auffallen würde, dann wäre es nicht mehr die CDU, dann wäre es halt nur nochmal eine rechte Partei, und das wären dann also nicht die Parteien, die ich sein will. Die Tories in Großbritannien zum Beispiel sind völlig abgestürzt, oder die Republikaner in den USA. Und ich hoffe, dass bei uns die vernünftigen Kräfte überwinden, und dass wir nicht jeder doofen Idee aus Bayern nachlaufen. Das muss man auch mal, also, und evolutionär.
Schön, dass du es sagst.
Und evolutionär, weißt du, ich sehe das so als eine Mischung zwischen progressiv und konservativ. Es gibt Dinge, die ich Glaube, Liebe, Hoffnung, Familie und so weiter, da bin ich konservativ, die will ich bewahren. Aber um sie bewahren zu können, bin ich bereit für Veränderung. Mhm. Natürlich muss eine Familie heute ganz anders funktionieren als eine Familie vor 100 Jahren. Ja. Das heißt, wenn quasi ein Konservativer, der sagt, alles muss so bleiben, wie es ist, und die Frau muss zu Hause bleiben und so weiter, sage ich, geht's noch? Das wird nicht funktionieren. Und das sehen wir ja auch in Japan. Traditionalismusfalle. Wenn sich die Familien überhaupt nicht modernisieren, dann stürzen halt die Geburtenraten ab. Oder die jungen Leute sagen, dann heirate ich halt gar nicht mehr. Ja, weil ich bin nicht mehr bereit zu leben, als ob wir hier um 1940 oder sowas wären. Ja, und auf der anderen Seite, aber die Progressiven, die dann sagen, weg mit allen Traditionen und alles platt machen, und es zählt nur noch das Individuum, das sich endlos selber verwirklicht, sage ich ja, dann löst sich jede Gesellschaft auf. Das kann es halt auch nicht sein. Sondern ich möchte sozusagen immer wieder so verändern, dass das Gute bewahrt bleibt. Und das ist quasi meine Position. Deswegen passe ich nicht so richtig in dieses progressiv-konservativ-Schema, sondern christlich-evolutionär trifft es am ehesten. Ich kann mich weder mit rechten noch mit linken Positionen voll identifizieren. Sie kommen mir so fossil vor. Ja, ich will weder zurück in einen ethnisch homogenen Nationalstaat. Ich will aber genauso, finde ich es zum Beispiel gut, dass mein Sohn genauso wie ich in der Bundeswehr gedient hat, weil ich finde, eine Republik muss halt auch verteidigt werden. Also bin ich damit jetzt, ja, ich glaube, ich passe da nicht so richtig in dieses Rechts-Links-Schema rein. Aber ich hoffe, die Leute verstehen, dass ich sozusagen mir schon was dabei denke.
Ja, das ist halt, ich sag's immer wieder, wir leben in so einer wirklich postidealistischen Zeit, wo die Kunst wirklich ist, sich von allen Seiten sozusagen das Richtige rauszusuchen. Ja. Eine Sache, glaube ich, hat sich bis heute noch nicht verändert. Wahlen werden in der Mitte gewonnen, hieß es ja, auch wenn das immer mehr im Abdriften ist. Und deswegen meinte ich auch so, ne, so pragmatisch konservativ. Gucken, was funktioniert, und gucken, was halt nicht mehr so gut funktioniert. Ich sage auch immer wieder, wir brauchen auch eine starke konservative Partei im Bundestag, die halt den manchmal auch wirklich Aktionismus sowohl von links als auch von rechts ein bisschen Einhalt gebietet. Also auch mal sagt, mach mal langsam, wir müssen das ein bisschen prüfen. Wir haben ja auch hier und dann mal so zum Beispiel über das Gender und so weiter gesprochen, muss das gleich Pflicht sein und so weiter. Ja, pass auf, brems mal kurz, wir haben noch gar keine wirklich grammatikalischen Regeln oder sowas. Ja, Dinge, die natürlich im Großen und Ganzen komplett lächerlich sind. Daran würde ich niemals eine Wahl ausmachen. Auch wenn viele damit gleich eine Stimmung machen wollen. Ja, so die ganzen Söders und so weiter, ne, die dann auch sagen, hier in meinem Bundesland, da wird kein Cannabis konsumiert, und ich bestehe darauf, dass es auch immer wieder meinetwegen Schweinefleisch gibt, und das Gendern ist sowieso pervers und gehört abgeschafft. Ja, und während er noch über Drogenpolitik spricht, haut er sich noch so ein großes Maß Bier rein. Ja, das ist natürlich auch paranoid. Wir machen auch manche Themen extra ein bisschen zu groß, wie es scheint. Allein nur, um diese Anti-Stimmung zu haben. Wir haben ja auch drüber gesprochen. Viele identifizieren sich durch ihre Ablehnungshaltung und sagen hier, wenn ich schon nicht für etwas bin, dann bin ich wenigstens gegen etwas. Dann finde ich auch Leute, die auch gegen etwas sind. Und ich glaube, und da muss ich dann auch mal wieder gegen die CDU sprechen, wenn man dann jemanden wie natürlich Merz in der Partei hat, der den Laden sozusagen führt, dann ist das ein Symptom eigentlich des Ganzen. Weil am Ende hat sich ja die Basis dann sozusagen auf so einen Menschen mit geeinigt. Ich meine, ich schätze, es hätte noch schlimmer sein können. Aber das ist nicht das, wie ich mir persönlich wünschen würde, dass eine konservative Partei angeführt wird. Ich will dir damit auch gar nicht direkt sagen, hier von wegen jetzt raus da, der Laden ist verloren. Im Gegenteil, ich würde mir wünschen, dass es dann mehr Menschen gibt, die du sozusagen mit deiner Einstellung auch dort überzeugen können in dieser doch traditionsreichen Partei, die ja durchaus einen rationalen Flügel mindestens so hat, wie ich sagen möchte, so Norbert Blüm und so weiter. Das hat mich auch schon immer beeindruckt. Er war ja auch schon häufig in Flüchtlingsstädten damals gewesen. Ne? Auch das macht mir wieder ein bisschen Hoffnung. Deswegen nicht falsch verstehen oder indirekt da so weit sehen. Ich kenne natürlich auch ein bisschen deine Einstellung. Aber im Großen und Ganzen, also selbst wenn es nicht zur Debatte steht, ob in nächster Zeit wieder den Armen, Schwachen geholfen werden soll, und auch wenn viele sagen, jetzt ist mal genug, über dies und das Thema zu sprechen und Händchen halten, Regenbogen, ich wünsche mir im Gegenteil, dass du und natürlich auch deine Partnerinnen und Partner in der Sache häufiger die Chance kriegt, zumindest mal wieder darüber zu sprechen, mehr Menschen zu erreichen. Ich habe mir gewünscht, auch wirklich für heute oder für die nächste Folge, wir wollten ja eigentlich über feministische Ökonomik sprechen, machen wir dann beim nächsten Mal, dass wir direkt, das war vor 2 Tagen, dass wir direkt darüber auch hier im Podcast darüber sprechen, einfach um mehr Leute zu erreichen. Du hast eine wirklich schöne Rede gehalten, die anderen haben auch wirklich sehr schöne und bewegende Reden gehalten und ich möchte damit auch einfach mal Danke vom Herzen sagen.
Ja. Danke, ja, vielen Dank. Weißt du, auch bei dem Abend waren ja dabei Leute auch nicht nur von der CDU, sondern ganz viel von den Grünen. Muhterem Aras, die Landtagspräsidentin, Oliver Hildenbrand, Daniel Leder-Abal, ich habe eine Abgeordnete der SPD gesehen und so weiter. Ja, auch das ist, was mir auch so wichtig ist. Also ich werde von den 4 Fraktionen im Landtag von Baden-Württemberg unterstützt als Antisemitismusbeauftragter, also alle Fraktionen außer der AfD. Es haben auch das Sonderkontingent damals alle Fraktionen mitgetragen. Und das ist mir so wichtig, die Gemeinsamkeit von Demokratinnen und Demokraten. Ich gebe dir recht, es braucht in jeder lebendigen Demokratie, braucht es progressive und konservative Parteien. Das ist völlig okay. Und ich habe auch gar kein Problem damit, wenn zum Beispiel jemand sagt, hier, wir müssen das Asylrecht verändern, weil es missbraucht wird. Solche Diskussionen kann man und muss man führen, das ist okay. Wo mein Problem beginnt, ist, wenn jemand hingeht und sagt, die anderen Demokraten sind meine Feinde. Ja. Also für mich ist ist völlig klar, als Christdemokrat, ich war ja zum Beispiel bei der SPD in Donaueschingen, ja, und habe dort gesprochen als Antisemitismusbeauftragter. Mhm. Oder ich habe auf dem Grünen Parteitag gesprochen in Weingarten letztes Jahr. Für mich ist ganz klar, andere Demokratinnen und Demokraten sind vielleicht mal Wettbewerber, ja, aber sie sind niemals Feinde. Und das nehme ich Markus Söder sozusagen über. Ich finde, er geht zu weit in einer antigrünen Linie. In mehreren Ländern regieren also Christdemokraten und Grüne gemeinsam. Und genau so muss das sein. Demokratinnen und Demokraten müssen immer untereinander koalitionsfähig sein. Gerade dann, wenn die Ränder stärker werden. Und wenn dann einer hier mit Freien Wählern kandidiert, die in Bayern also wirklich hart rechts unterwegs sind und wo auch antisemitische Vorfälle gegeben hat und dann aber die Grünen angreift, verstehst du, da endet meine Toleranz. Dieses Freund-Feind-Denken, dieser Freund-Feind-Dualismus, den will ich nicht. Wir können immer unterschiedlicher Meinung sein, auch im Gemeinderat hier in Filderstadt. Was haben wir diskutiert und uns gezofft? Aber am Ende des Tages gab es auch immer fraktionsübergreifende Beschlüsse und zum Beispiel die Jüngeren haben sich zusammengetan oder die Landwirte haben sich zusammengetan und man hat immer auch auf die Sache geguckt. Und wenn wir das verlieren, wenn es nur noch heißt, die Leute von der Partei, das sind meine Feinde, dann fliegt uns die Demokratie um die Ohren. Das ist für mich die Grenze. Ja? Ich werde nie in Mitgliedern anderer Parteien Feinde sehen, demokratischer Parteien. Wenn jemand in Gökay Sofuoğlu, der Vorsitzende der türkischen Gemeinde zum Beispiel, ist in der SPD. Der Turan Tekin, der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde Baden-Württemberg, ist in der CDU. Für mich ist beides wunderbar, weil ich sage, ihr seid nach Deutschland gekommen, ihr steht zu eurer ethnischen Identität, ihr seid Deutsche geworden und ihr engagiert euch für unsere Demokratie. Das ist der Weg. Ja, das ist der Weg, Mandalorian, Zitat, das ist der Weg, den ich mir wünsche, gemeinsam für die Demokratie einzustehen. Dann hat man so viel gemeinsam, dass man über die Sachthemen auch unterschiedlicher Meinung sein kann.
Ich vergleiche das gerne mit Kampfsport, den ich ja recht intensiv in meiner Jugend auch betrieben habe. Ich bin ja Kickboxer, ich weiß nicht, ob man es mir direkt noch ansieht heute, aber
Professor Kickboxer, was ist er eigentlich nicht?
Brauner Gurt.
Ja. Berliner, Filderstädter, alle wie, du hast ja eine Multi-Identität, ja. Und eine tolle Familie hatte.
Das stimmt allerdings. Bis zum schwarzen Gurt hat es nicht mehr gereicht, weil ich mir bis dahin den Meniskus angerissen habe vom ganzen Drehkicks, aber das erinnert mich wirklich an die Turniere, an denen ich regelmäßig teilgenommen habe. Denn man denkt ja gerade, wenn man sich vielleicht so Kampffilme anschaut, ja, es ist so ein Todeskampf, ja, der eine gegen den anderen, es kann nur noch einer das Feld verlassen. Und das ist der ganz große Unterschied zwischen Feind und Gegner. Mhm. Weil, wenn ich in den Ring gestiegen bin und es konnte enden auf zwei Arten im Grunde, entweder man gewinnt oder man verliert, klar, Halbkontakt oder im Leichtkontakt, da kann man auch nach Punkten vielleicht mal Gleichstand haben. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, wer verlässt das Feld als Sieger. Und ich hatte noch nie immer in diesen Momenten mehr Respekt vor einem Menschen als vor meinem Gegner. Den habe ich geschätzt, denn wir hatten beide das Ziel. Es kann nur einen geben, aber wir machen das in einem sportlichen, fairen Wettkampf, nicht als Feinde. Niemand hatte jemals ein negatives Gefühl dem anderen gegenüber. Man hat sich dann sogar irgendwo gefreut, weil man gesagt hat, ich habe mein Bestes gegeben, der Bessere hat halt am Ende gewonnen. Und so ähnlich, glaube ich, muss es dann auch irgendwo in der Politik sein. Die mit fairen Regeln kämpfen, man kann immer darüber diskutieren, da gibt es Korruption, das sind vielleicht Menschen mit einer anderen Agenda. Okay, fein, am Ende sind wir noch Menschen. Muss man die Leute natürlich auch entsprechend aufhalten und mit der Kraft des Gesetzes sozusagen angehen. Aber in Deutschland, würde ich mal behaupten, gehört noch zu den weniger korrupten Staaten, um das mal neutral zu formulieren. Und die Regeln hier sind sehr transparent, offen, fair, gerecht, möchte ich einfach sagen. Und wenn wir es schaffen, durch dieses adversiale System, wir gegen die auf einer demokratischen Basis, dann können wir uns doch nur verbessern. Das ist doch die Basis des kapitalistischen Denkens eigentlich auch. Wir stehen im Wettbewerb. Die bessere Idee gewinnt am Ende, die quasi der Mehrheit am meisten nutzt.
Ja, ich würde sagen liberal, weil also für mich ist Geld nicht das höchste Ziel. Du weißt, ich war Banker und
Kapital ist ja nicht gleich Geld, fairerweise, okay. Aber ja, das, da kommt wieder der Betriebswirt
raus. Genau, da kommt der Betriebswirt und der Religionswissenschaftler. Genau, aber ja, ich bin da bei dir. Und ich meine, ich habe die ganz ähnliche Erfahrung bei der Bundeswehr gemacht. Das hat mich sehr beeindruckt da, weil ich natürlich gesagt habe, ich verteidige mein Land. Und ich war dann Sanitätssoldat, obergefreiter Blume. da haben wir aber zum Beispiel gelernt, in dem Moment, wenn der Feind seine Waffe niederlegt, ist er nicht mehr der Feind. Also du bist als Sanitäter verpflichtet, einem, der bis gerade noch gegen dich gekämpft hat, aber in dem Moment, wenn er die Waffe niederlegt, nicht nur ihn nicht anzugreifen, sondern ihn sogar zu versorgen und zu beschützen. Ja. Und auch, was mich sehr berührt hat, war zum Beispiel, dass auch hieß, auch die Fahne des Feindes. Wenn du gegen den Feind kämpfst und die Schlacht ist vorbei und da liegt die Fahne, dann nimmst du diese Fahne vom Boden, faltest sie zusammen und behandelst sie mit Respekt. Ja. Das hat mich sehr, weil ich genau so denke. Natürlich gibt's Feindschaft und ich bin ja kein Pazifist, ja, und ich weiß auch, dass wir eine Polizei brauchen und ich bin auch froh, wenn die ihren Job gut machen und wenn die gut bewaffnet sind, ja, genauso wie ich die Bundeswehr, mein Sohn jetzt war bei der Luftwaffe beispielsweise, da wünsche ich mir eher mehr Technik und mehr, dass die besser sind, nur es ist ein feindseliges, dualistisches Denken will den anderen vernichten und ein dialogisches, monistisches, demokratisches Denken will die Feindschaft vernichten. Es will sozusagen nach Möglichkeit eben den Krieg beenden. Wenn Putin aufhört anzugreifen oder wenn sich die Hisbollah ergibt, kapituliert, die Hamas, dann sind sozusagen die Kriege auch vorbei. Verstehst du? Das ist sozusagen, was für mich den riesigen Unterschied macht. Ich will keine Feinde. Ich weiß, dass es sie gibt und ich weiß, dass sich Demokratien verteidigen müssen. Aber am Ende des Tages muss ein Frieden möglich sein. Und wie du gesagt hast, das ist der Unterschied. Du willst ja im Kampfsport den Gegner nicht vernichten. Du willst gewinnen. Ganz genau, ja. Aber danach reicht man sich die Hand und vielleicht ist man sogar befreundet.
Ja? Man ist dankbar für die Erfahrung, die man auch gemacht hat. Wie bei politischen Debatten bin ich ja meinem Gegner dankbar. Wenn ich mir eine besonders gut eingefangen habe, dann weiß ich doch Bescheid, okay, du hast wohl die falsche Stelle in dem Moment beschützt oder du warst nicht schnell genug, was auch immer. Du bist in jedem Falle dankbar, weil du wieder was gelernt hast.
Genau, ich meine auch Fußball. Ja, wenn manche Ultras hohl drehen, dann denke ich mir immer, Leute, es gäbe keinen Fußball, wenn es nicht unterschiedliche Mannschaften gibt. Ja? Also, obwohl ich natürlich VfB Stuttgart, witzel ich mal über Bayern München. Aber selbstverständlich will ich niemandem von Bayern München was Böses. Denn ohne Bayern München gäbe es ja niemanden, gegen den Borussia Dortmund gewinnen könnte. Ja? Also das ist sozusagen, man braucht ja Vielfalt und unterschiedliche Mannschaften.
Ja, wir machen es doch auch so unter uns im Wesentlichen. Ne? Du hast ja hier auch so mit, weiß ich nicht, Knoblauch und Kartoffeln oder selbst ihr Lokalpatrioten, ja, ne? Wo ich als Berliner dann auch immer wieder staune. Für mich ist es eh alles dieselbe Soße, aber dann höre ich immer was von, weiß ich nicht, die Plattenharter gegen die. Was hattet ihr hier für komische Verhältnisse?
Ja, genau. Plattenhardt und Bohnenlanden waren zum Beispiel. Es hat auch jeder Ortsteil hier hat ein eigenes Schimpfwort und so. Ja, also
siehste, genau. Aber du wünschst denen doch nicht den Tod oder die Pest oder was?
Als ich noch Zeitung ausgetragen habe, gab es hier noch Prügel zwischen Obersilmingern und Untersilmingern. Also man kann das sozusagen auf die kleinste Einheit oder Badener und Württemberger, ja, das ist sozusagen, ja.
Das für mich alles dasselbe und jetzt würde man mich wahrscheinlich aufhängen wollen von beiden Seiten.
Hat er gerade wirklich gesagt.
Ich gehe noch einen weiter. Oh Gott. Ich konnte sogar.
Du bist aber sehr mutig jetzt.
Ich konnte sogar Schwäbisch von Hessisch nicht unterscheiden in längster Zeit, ja, also. Ich ergebe mich.
Der Tag der Bekenntnisse. Nein, also genau. Vielfalt ist gut und sie darf auch witzig sein, aber es sollte eben nie zur Feindschaft werden. Ja. Und deswegen würde ich gerne auch zum Schluss noch die Bishkush Tahir, meine Mitausgezeichnete, ihr quasi, wir haben es ja vorher erwähnt und du hast es angesprochen noch erwähnt. Bishkush war quasi die Hauptübersetzerin, Kurdisch und also Kurmanji und Arabisch. Und sie, unglaublich tapfere Frau, sie ist in jungen Jahren mit ihren Kindern an der Hand nach Deutschland gekommen. Sie hat Giftgasangriffe durch Saddam Hussein erlebt, als Kurdin damals. Also eine ganz starke, taffe Frau, die dann also auch sofort bereit war, mit uns in den Irak zu gehen. Und wir hatten dann die verrückte Situation, ich wurde dann dem Hohen Rat der Jesiden im Heiligen Tal vorgestellt. Und der Übersetzer war sehr clever, das war auch ein Deutschkurde, ein Jeside. Und der hat quasi genau gewusst, der hat dann gesagt, das ist der Michael, hat meinen Vornamen so betont, weil Michael der Name eines Engels ist, Blume. Und er ist nicht nur Sondergesandter des Landes Baden-Württemberg, sondern auch ein Gelehrter, der die Engel kennt. Weil ich in einem Buch über den Engelglauben auch das Jesidentum mal thematisiert hatte. Und damit war ich sozusagen, das hat die Türen geöffnet. Die Jesiden, der Hohe Rat der Jesiden, die eigentlich sehr traditionell und sehr skeptisch sind gegenüber Leuten von außen, hat sich dann geöffnet und sie haben uns dann sogar erlaubt, dass wir an ihre heilige Quelle Semsem, also die heißt genauso wie die von Mekka, weil nach jesidischem Glauben ist das Wasser sozusagen dort aus der gleichen heiligen Quelle wie auch das Wasser in Mekka. Und wir dürfen da runtergehen. Und die Bishkush und ich, wir waren dann quasi auf dem Weg da runter und da stand dann so ein Tempelwächter und hat dann gemeint, stopp. Und ich dachte schon auch, schade, jetzt dürfen wir doch nicht. Und dann fragte er eben, ja, seid ihr verlobt oder verheiratet? Und wir so, nein. Ja, weil wenn man sich dort an dieser heiligen Quelle, die ist tief im Berg, man muss durch so Höhlen durchkriechen und so, wenn man da quasi gemeinsam sich an dieser heiligen Quelle gewaschen hat, dann gilt man danach als Bruder und Schwester. Deswegen dürfen Verlobte oder Verheiratete da nicht runtergehen, weil dann dürften sie ja nicht mehr verlobt oder verheiratet sein. Und die Bishkush und ich, wir haben uns dann angeschaut und haben gesagt, wir machen das und sind dann also da runtergegangen. Und seitdem habe ich sozusagen auch eine deutsch-kurdische Schwester. Und ihre Töchter und Söhne sind meine Nichten und Neffen. Also immer wenn wir uns sehen, begrüßen wir uns sozusagen als Bruder und Schwester. Und das ist ja schon lustig. Ein Christ und eine Muslimin werden im heiligen Tal der Jesiden zu Geschwistern sozusagen. Und deswegen war es mir einfach unglaublich wichtig, sie da auch einfach zu würdigen und ihr zu danken.
Stellvertretend. Das hast du auch sehr rührend gemacht.
Ja, es waren, weißt du, das ist doch immer, ich habe es erwähnt, 8 Frauen, 4 Männer. Aber wer steht nachher wieder in der Öffentlichkeit? Und zwar, weil auch die meisten Frauen gesagt haben, ich will das nicht. Ich will nicht in die Öffentlichkeit. Hat ja auch Sicherheitsaspekte, okay. Aber Bishkush hat unglaublich viel geleistet und hat dann auch gesagt, okay, ich nehme diesen Preis an und ich will einfach mal sagen, für mich sind Bishkush und ihre Töchter, unsere drei Dolmetscher, auch viele andere, Aysche zum Beispiel, eine Deutsch-Türkin, das sind für mich Heldinnen. Ohne diese Frauen hätte es das Sonderkontingent des Landes Baden-Württemberg gesehen. Also wenn ihr jetzt wieder immer mich seht oder den Professor Giselhahn, das war damals die Entscheidung von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, auch wegen der Sicherheit, wollte in die Öffentlichkeit oder nicht. Leider wieder der Klassiker, dass die meisten Frauen gesagt haben, ich will nicht. aber ohne die hätte es das Sonderkontingent nicht gegeben. Und die Bishkush und auch zum Beispiel die Hiser, die Sängerin von Rahi, die auch in die Öffentlichkeit gegangen ist, das sind Heldinnen. Und es ist, wird mir eine Ehre fürs Leben sein, dass ich habe eine deutsch-türkische Ehefrau und ich habe eine deutsch-kurdische Schwester und wunderbare Familien. Und ich liebe unser Land in seiner Demokratie und in seiner Vielfalt. Und das Kurdentum und das Esidentum gehören zu Baden-Württemberg.
Ich glaube, viel schöner kann man so eine Episode gar nicht beenden.
Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir das nächste Mal aber wieder feministische Ökonomie. Ja, also dann wird es weniger emotional. Oh, vielleicht streiten wir uns ja ein bisschen. Ich bin ja ein bisschen Befürworter. Er ist ja noch ein bisschen skeptischer. Da werden wir also so ein bisschen dieses Thema diskutieren. Und es wird wieder beginnen, indem ich sage, hallo, Herr Professor.
Und hallo, Herr Doktor.
Ja. Yeah.
Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.